die Mitte der menschlichen Existenz, der aufrichtig gelebten Existenz, heißt Demut, Selbstbescheidung. Die Selbstbescheidung ist aber schon eine implizite Anerkennung Gottes. Sie ist die Fähigkeit, die vielleicht mühsam erworbene Tugend, sich nicht in den Mittelpunkt der Ereignisse zu stellen. In einem wahren, aber nur schwer definierbaren Sinn ist sie bereits Anbetung. Die Demut ist restlose Anerkennung eines Absoluten. Über Demut zu sprechen, heißt also im Grunde über Gott zu sprechen. Was bedeutet das? Gott auszuhalten. Ihn so anerkennen, dass die eigene Existenz klein wird, vor ihm geradezu einschrumpft und gerade darin groß wird. Es braucht eine seelische Größe dazu. Größes, Großes anzunehmen, anzuerkennen, sich vor dem Großen zu bescheiden. Wie wird man derart groß, dass man demütig sein kann? Demut ist, wie gesagt, eine Absolutheitserfahrung. Erfahrung absoluter Grenze in uns und darüber hinaus einer absoluten Größe. Nur dann ist die Haltung der Demut berechtigt und überhaupt lebbar, wenn es ein absolutes, ja, den Absoluten gibt. Demut ist nicht ein niedriger Sinn. Sie ist in der gleichen Seelentiefe verankert wie die Hochherzigkeit, die Großzügigkeit. Auf jeden Fall ist sie keine Selbstverachtung. Ganz im Gegenteil. Sie ist die Achtung vor dem Unendlichen, das in uns wohnt und auch im anderen. Achtung vor jemand, das uns innewohnt, das wir aber nicht sind. Sein, muss man in der Gegenwart des Absoluten leben. In der Freundschaft, in der Liebe. Wir leben alle, bewusst oder unbewusst, in der Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart ereignet sich aber in einer gebrochenen Existenz. Demut wäre demnach nichts anderes als die Spannung des Ausgesetztseins und der eigenen Gebrochenheit geduldig auszuhalten, zu ertragen. Wer ist dieser Gott, dieses Absolute, den wir im Glauben ausgesetzt sind. Wie ist sein Antlitz? Ich kann hier nichts anderes machen, als Ihnen in christlicher Ehrlichkeit zu sagen, wie ich diesen Gott erfahren habe. Ich möchte Ihnen die Gestalt meines Gottes schildern. Wenn wir Gottes Sein und seine Anwesenheit in der Welt einmal erfahren haben, dann können wir in wenigen Worten sagen, was menschliche Demut ist. Denn mein Gott ist Licht. Johannes sagt von ihm, Deus lux est, et in eo tenebri non sunt. Gott ist Licht, in ihm ist keine Dunkelheit. Andererseits, der Prophet Isaias behauptet von Gott, Vere tu es est Deus absconditus, Deus Israel Salvator. Du bist ein verborgener Gott, Gott Retter Israels. Welcher von den beiden hat nun Recht? Versuchen wir, in dieses Paradoxon der Offenbarung hineinzugehen. Ist Gott Licht? Ist Gott Dunkelheit? Es gibt zwei Arten von Dunkelheiten. Es gibt eine Dunkelheit, die aus einem Übermaß an Licht entsteht. Und eine andere Dunkelheit, die nur Finsternis bedeutet. Wenn zu viel Licht oder zu wenig, beide erzeugen Dunkelheit. Man kann vom Licht völlig geblendet sein, so dass man nichts mehr sieht. Die Reinheit des Seins offenbart sich uns und sie macht uns blind. Gott ist uns zu nahe. Wir können sie nicht erschauen. Sein Sein ist für uns zu intensiv, zu eindrücklich. Das ist das Geheimnis der Klarheit Gottes, das Geheimnis seiner Nähe. Seine blendende Nähe erschafft für uns Dunkelheit. Diese Dunkelheit erfüllt vor allem heute unsere Welt. Der Mensch sucht Halt, er sucht Dinge, die er berühren kann, Dinge, die er fühlen kann. Er sucht ein Programm der Existenz, eine Kunst der Daseinsbewältigung. Auf diese Art lässt sich aber Gott nicht finden. Gott ist verborgen für uns gerade in seiner Nähe. Er ist verborgen in seinem Licht. In einem schönen Gebet, im Gebet des 8. Sonntags nach Pfingsten, fleht die Kirche Gott an. Doppelpunkt. Gott hab Erbarmen mit uns, die wir ohne dich nicht leben können und ein Leben mit dir nicht aushalten. Das ist unsere Existenz. Wir können ohne Gott nicht leben. und wir können auch mit ihm nicht leben. Er ist zu hell und zu dunkel zugleich. Die Menschen sprechen so leicht und so viel von Gott. Wenn wir weniger sprechen würden von Gott, dann wäre es vielleicht in leichter. Unaufhörlich sind wir verhindert, durch unsere innere Blindheit ins Licht Gottes hineinzuschauen. Warum lässt Gott all das zu? Warum ist sein Wesen so blendend? Nochmals, wer ist dieser Gott, vor dem wir uns bescheiden müssen, um überhaupt Mensch zu sein? Dem wir in solcher Demütigung ausgesetzt sind. Er ist ein Gott der Dunkelheit und des Lichtes. Er ist aber zugleich ein Gott, der zu uns spricht. Aber wie? Beim Propheten Osias sagt der schweigende Gott: Ich werde dich in die Wüste führen und dort werde ich zu dir sprechen. Die Menschen, zu denen Gott spricht, ohne Lärm, und durch die Gott zu uns redet, sind immer jene, die Gott in die Wüste, in die Einsamkeit des Leides, des inneren Hungers und vielleicht des seelischen Verdürstens, in die unstillbare Sehnsucht geführt hat und die darin ganz still geworden sind. In solchen Menschen, in einem solchen leiddurchtränkten und sehnsuchtserfüllten Schweigen entstehen jene wesentlichen Worte, die gleichsam mit blutenden Händen aus der Tiefe des Geheimnisses herausgegraben worden. Wenn ein solcher Mensch zu uns spricht, verstehen wir unmittelbar die Meinung seiner Sprache. Nur dann darf man zu dem Menschen sprechen, wenn man viel gelitten hat und auch viel geschwiegen hat. Unser Herr Christus war ein solches Wort Gottes zu uns, Wort aus Schweigen geboren. Welche Stille beherrschte seine Seele? Schweigen Christi, Schweigen Gottes. Was hat Gott seinem Sohne gesagt, als er am Kreuze zu ihm rief, schrie? Nichts. Als Jeanne d'Arc auf dem Marktplatz von Rouen hingerichtet wurde, schrie sie: Jesus, Jesus. Man hat diesen verzweifelten Ruf in der ganzen Stadt hören können. So laut, so übermenschlich und so verzweifelt war er. Nur das Schweigen Gottes war aber die Antwort. einen solchen Gott auszuhalten. Das ist heilige Demut. Nochmals, wer ist dieser Gott? Gott ist Friede. Oft lesen wir im Heiligen Evangelium, dass Christus, als er ein Haus betrat, grüßte: Friede sei mit euch. Oder er sagte: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Der Ausdruck Friede, ja, genauer, die Verpflichtung, dass man ausspricht: Der Friede sei mit euch. Also, dass man zu einer Person oder zu Freunden es sagt, ist wesenhaftes Wort des Christentums, ein Schlüsselwort unseres Christseins und ein Schlüsselwort unserer christlichen Verkündigung. Der Friede, die Friedlichkeit, ist die mächtigste Kraft der Welt. Oft hat man gewöhnlich gar keine Vorstellung davon, wie durchgreifend mächtig das Wohlwollen, die Zärtlichkeit und die Friedlichkeit sein können. Der Friede Gottes aber, der in uns wohnen soll, kann eine schreckliche Verpflichtung sein. Diesen Frieden in die Welt auszustrahlen, das verpflichtet uns zum Kreuz. Seit der Kreuzigung Christi wissen wir, was das heißt: restlos gütig und wohlwollend zu sein in unserer verworrenen Welt. Wie es einem Menschen ergeht, der Friede und Freundlichkeit in die Welt bringen will. Der Friede Christi war eine Unruhe. Welche Unruhe, welche innere Sorge musste dieser Gottmensch, dieser ruhige Gott erfahren? Gerade er, der uns nur Frieden bringen wollte. Einerseits trug er in seiner Seele eine grenzenlose Ruhe, weil er Gott schaute, mit ihm unmittelbar vereint war. Er wurde getragen von einer unauslotbaren Ruhe des ewigen Seins. Aber zugleich war er unser Erlöser und musste mit uns fühlen, mit uns sein. Die innere Regung dieses Erlösers vor dem Grab seines Freundes Lazarus wird im Evangelium folgendermaßen beschrieben: Er war innerlich verwirrt. Das bedeutet, er hat die Regungen des Herzens nicht gewaltsam in sich zurückgehalten. Er konnte weinen. Und es heißt auch im Evangelium von ihm: Und Christus weinte. Er hat nicht tatsächlich und nicht nur symbolisch geweint. Mit all der Not, die in einem Weinen verborgen ist. In den synoptischen Evangelien steht ein Wort Christi, das das hier Angedeutete bis ins Unerforschliche steigert. Es heißt dort, meine Seele ist traurig, so sehr, dass ich sterben möchte. Warum? Woher? Wieso wohnt Traurigkeit in einer unendlich ruhigen Seele? Was bedeutet diese Unsicherheit einer restlos friedlichen Existenz? Was bedeutet diese Verwirrtheit einer Seele, die Gott schaut? Einer Existenz, die in den Frieden Gottes eingetaucht ist. Es ist eigentlich gar nicht Unruhe. Es ist die Beunruhigung Gottes für die Menschen. Diese steigert sich zu einer Agonie, in der er den Vater anfleht, dass er seine Gerechtigkeit nicht mehr walten lässt, sondern nur seine Liebe. Dass er also seine Gerechtigkeit für die Barmherzigkeit aufgibt. In dieser Agonie kommt dann ein Engel zu ihm, um ihn zu trösten. Was bedeutet das? Ein Geschöpf tröstet Gott. Gott hat die Unruhe des Menschseins derart intensiv auf sich genommen, dass er von einer endlichen Kreatur getröstet werden muss. Ein unvorstellbares Ereignis. Diesen Frieden Gottes, der sich in der Unruhe und Sorge offenbart, müssen wir in unserem christlichen Leben verwirklichen. Und wiederum umgekehrt. Wer Unruhe und Sorge für einen anderen Menschen hat, ist schon ein Christ. Nochmals, wer ist dieser Gott, den wir überall in unserem Leben erfahren? Er ist die Reinheit, die uns Unreine berührt. Dies ist vielleicht das eindrücklichste Geheimnis Gottes, die Reinheit. Sie ist nicht eine moralische Kategorie, sondern eine Seinshaltung, die existenzielle Einstellung eines Menschen, der nur wohlwollen will in der Welt. Eines Menschen, der sich sagt, ich will in der Welt etwas aufrichten, etwas, das nur aus Schönheit, in Lauterkeit und Güte besteht, aus reinem Sein. Dies hat Gott gewollt. Das war sein Plan, als er uns erschuf. Diese Seinshaltung hat er als Paradies entworfen. Das wäre ein Zustand gewesen, der unmittelbaren Nähe zu allem, was schön und gut und vornehm ist. Diese angebotene Chance hat der Mensch irgendwie, weiß nicht wie, verpasst. Da sind die Berichte der Bibel unklar. Nun handelt es sich darum, dieses durchsichtige, lautere, reine Sein in uns wieder aufzubauen. Rein sein, das heißt, hineingehen in die Absichtslosigkeit des Denkens, Fühlens, Wollens und Liebens, hineingehen in alle Frage, in alle Not, in alle Gebrochenheit, die uns entgegenkommen, hineingehen in die irdische Existenz, aufrichtig, das heißt, nicht von doppelten Zielen beherrscht. Rein heißt hingehend, Freund, Liebender. Wenn ein solcher Mensch in der Einfalt seines Herzens die Last gütiger Nähe auf sich nimmt, erfährt er die Dinge, wie sie wirklich sind. Nach Thomas von Aquin ist Reinheit im Grunde Firmitas, Beständigkeit, Beständigkeit des Entschlusses, Ausharren in der Liebe mitten in einer Welt, die zum großen Teil aus Not und Bedrängnis besteht. Somit ist ein Mensch, der in eben dargelegtem Sinne rein ist, ein Glaubender. Die Gesinnung Christi waltet in ihm. Die Aufrichtigkeit, die Güte, die Einfachheit des Sinnes. Aber es genügt nicht, rein zu sein. Der Reine muss zu den Unreinen gehen. Christus ging zu den Sündern. Er ist deshalb zu uns gekommen, um den Sündern die Nähe Gottes zu schenken. Ein verachteter Mensch, ein armer Kerl, Zacchaeus, stieg einmal auf einen Baum hinauf, um Christus zu sehen. Als Christus dann vorbeikam, blieb er stehen vor diesem Baum, auf dem der kleine Zacchaeus hockte. Und dann rief er hinauf, vielleicht lächelte er dabei innerlich: Zacchaeus, steig hinunter, aber schnell, ich will bei dir wohnen. Er ging in das Haus eines Menschen, den die anderen nicht beachteten, ja ihn verachteten, der klein war in Gestalt, der einen Beruf ausübte, den man missachtete. Er ging aber gerade zu diesem Menschen. Er nahm Wohnung bei ihm. Und ein anderes Mal eine arme Frau, eine Frau, die durch ihre instinktive Liebe dazu verführt wurde, Ehebrecherin zu werden, steht da. Die anderen wollen über sie Gericht halten. Man hat sie Christus vorgeführt, eine arme, verlorene Kreatur. Was geschah da? Christus blickte nicht die Sünderin an, sondern ihre Richter. Er schaute ihnen tief in die Seele und sagte dann langsam und eindringlich, so stelle ich mir wenigstens den Vorgang vor, wer von euch noch nie gesündigt hat, werfe den ersten Stein auf sie. Dann hat er sich hingekniet und hat angefangen zu schreiben. Was er geschrieben hat, ist im Evangelium nicht aufgezeichnet. Aber es wird gesagt, alle Ankläger sind weggegangen. Die Reinheit, die uns Unreine berührt. Es heißt dann, unser Herr hat seine Augen erhoben, hat sie auf die arme Frau gerichtet, alle waren weggegangen. Er hat sie dann gefragt, niemand hat dich verurteilt. Was für ein erschütternder Augenblick. Christus wusste wohl, was Sünde ist. Er war aber ein allzu großer Herr, um dieses arme Geschöpf zu verurteilen, ihm Vorwürfe zu machen. Einfach, ganz einfach, sagte er ihr, auch ich verurteile dich nicht. Er fügte aber hinzu, sündige nicht mehr. Was war in diesem Blick Christi? Ich glaube, nie hat ein Mensch einen anderen Menschen so gütig angeschaut. Und gerade durch diese Güte und nicht durch Verurteilung hat er sie zur inneren Umwandlung geführt. Es war eine große Milde, eine Verzeihung in seinen Augen. Schließlich, dieser Gott ist ein unendlicher Reichtum. Ein Reichtum aber, der für uns Armut geworden ist. Ein Reichtum, der bei uns bettelt. Geben, das ist ein Zeichen der Liebe. Wir können aber Gott nichts geben. Alles ist sein Eigentum. Dennoch hat uns Gott so erschaffen, dass wir ihn beschenken können. Wie die Eltern, die den Kindern etwas geben, damit sie diese Kinder für sie Geschenke kaufen können. Etwa am Weihnachten vielleicht. Das ist Liebe. Man schenkt und darin wird man beschenkt. In seinem ewigen Wesen ist Gott auf niemand angewiesen. In ihm ist das Sein in der absoluten Fülle gesammelt. Er ist vollkommen, so wie er ist, unabhängig von uns. Warum hat dann Gott die Welt erschaffen? Weil er Liebe braucht. Wie ist das möglich? Und was für ein Geheimnis. Sicherlich hat er die Welt aus reiner Liebe erschaffen, denn er kann nichts anderes tun als das, was Liebe ist. Aus dem letzten Grund, aus der Liebe, ist die Welt erschaffen worden. Aus einem Grund, der in keinem anderen Grund begründet ist. Ein Wesen, das wirklich gut ist, muss aus einem inneren Drang heraus sein Inneres nach außen nicht verschenken. Und da Gott so ist, ist ein Mensch, der das tut oder zu tun versucht, schon in der Nähe Gottes, also ein Glaubender. Sich verschenken, das ist das Wesen Gottes. Und dieser Gott, der uns alles gegeben hat, bettelt bei uns. Er bettelt um unsere Liebe, nicht durch große Wunder, nicht durch überraschende Zeichen seiner Allmacht. Er hat, Christus, kein Feuer vom Himmel herabgerufen. Er war da und durch sein reines Dasein hat er bei uns gebettelt. Er war gütig, einfach, verständnisvoll, da, wehrlos, sich hingebend, man konnte ihn ins Gesicht spucken. Er wollte uns mit seiner Macht nicht blenden. Er wollte nicht unsere Unterwerfung, sondern unsere Zuneigung. In dem größten und höchsten Augenblick der Weltgeschichte, als Gott Mensch geworden ist, in Mariens Verkündigung, musste ein Mensch, Maria, Ja sagen, aus voller Freiheit, damit die Menschwerdung überhaupt möglich werde. Wenn die Bettler aber einmal zurückgewiesen werden, kommen sie gewöhnlich nie wieder. Aber Christus kommt zurück. Er kommt wieder. Er wird einmal wiederkommen in blendender Klarheit in unserem Tode, aber auch dort in seiner Bettlergestalt. Gott hat uns zweimal erschaffen. Einmal aus dem Überströmen seiner Liebe, das zweite Mal und eigentlich in seinem unerforschlichen Entschluss, seinen Sohn um unsere Liebe betteln zu lassen. Das ist auch unser christliches Schicksal. Schenken und betteln. Den anderen das Geschenk geben, dass sie uns etwas schenken dürfen und können. Gott will von uns, dass wir bei den anderen betteln. Er fordert von uns, dass unsere Demut die Gestalt eines Bettlers annehme. Selbst wenn man unsere Liebe zurückweist, man bleibt dabei, ruhig, man verhärtet sich nicht. Schenkt man den anderen neue Gegenwart. Er findet neue Möglichkeiten, ihnen ganz unauffällig Gutes zu tun. Man bleibt dort bei diesen Menschen. In welche Demut führt uns dieser Gott hinein? Was bedeutet also diese Demut? Die Glaube ist es. Bedeutet, Gott auszuhalten, so wie er ist. Selbst wenn wir ihn nicht kennen. Demut, das heißt restlos gelebter Glaube, heißt die Dunkelheit unserer Welt zu ertragen und dieses Dunkle geduldig ins Licht umzuwandeln, schweigsam zu sein und in diesem Schweigen ein gutes Wort für die anderen zu finden. In unserer unruhigen Existenz eine wesenhafte Ruhe zu erkämpfen, ja, diese Ruhe in die Welt auszustrahlen. Bekennen, dass wir unwürdig sind und erkennen, dass in diesem Bekenntnis unserer Unwürde unsere eigentliche Würde besteht. Sich als Bettler erfahren, um andere beschenken zu können. Was ist also menschlicher Glaube? Er muss nicht unbedingt eine ausdrückliche Erkenntnis Gottes sein. Christus ist Mensch geworden, indem wir unsere menschliche Existenz restlos, ehrlich vollziehen, ereignet sich schon in uns Glaube. Sind wir in Gott? Wir haben drei Thesen aufgestellt. Die Nächstenliebe ist die zentrale Tat der Existenz. In diesem zentralen Tat vollzieht sich bereits Gotterfahrung. Und somit kann ein Mensch, der in ehrlicher Nächstenliebe lebt oder versucht, sie in seiner Existenz zu verwirklichen, schon ein Christ, anonym vielleicht, aber dennoch wirklich. In seiner Erkenntnis, wenn er sie ehrlich vollzieht, greift er auf das Absolute voraus. In seinem Wollen ereignet sich ein Streben in das Absolute hinein. In seiner irdischen Liebe erfährt er die Gegenwart des Absoluten. Wenn er diese menschliche Existenz verwirklicht, das heißt, wenn er großmütig ist, aufrichtig, wahrhaftig, wenn er den anderen Achtung entgegenbringt, wenn er Ehrfurcht hat vor dem Leben, wenn er versucht, Freude auszustrahlen in die Welt, wenn er die Fähigkeit zu Freundschaft hat, wenn er sich bescheiden kann vor den anderen, das heißt demütig ist, dann hat er schon den Glauben, ist getauft und ist ein Christ.